Test. Okay. Namaste, willkommen zum Satsang. Namaste. Die nächsten Minuten werden auf welche eintreffen, glaube ich. Haben sich noch welche angemeldet? Ich würde sagen, fangen wir mit organisatorisch und trotzdem an. Oder sollen wir warten, bis das die kommen und am Anfang jetzt zur Stille?
Stille.
Die Stille kann man verlassen. Das organisatorische nicht. Und die Stille macht man dann auch im Wiederholungsprogramm. Ja, einfach zum Ankommen hier sein. Ein paar Minuten, 10 Minuten still sammeln. Wieder wie er mag, es gibt nichts zu tun, einfach nur hier sein, spüren. Es hilft immer ein bisschen, den Körper zu spüren oder das Sitzkissen zu spüren, auf dem man sitzt, oder den Atem wahrzunehmen. Das sind gute Anker, um ins Jetzt zu kommen, um einfach hier anzukommen. Auch wenn wir immer schon da sind, aber um es zu bemerken, dass wir da sind. wie beim Online-Satz. Okay. Am Anfang jetzt Organisatorisches. Das ist der Richard, da bedanke ich mich für die Veranstaltung und für die Einladung hierher, dass wir da dieses Seminar und den Satsang machen dürfen und können. Das ist ganz toll, wie du das gemacht hast, und da sind wir schon ganz lange in Vorbereitung, nicht? Ein Jahr lang. Nicht? Und Richard wird jetzt ein paar Worte richten für das Organisatorische.
Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Abend und
wir haben das so gedacht, dass wir die erste Hälfte vom Satsang bis zur Pause machen wir so, ich werde einen kleinen Vortrag jetzt halten, wo es ums Seminar, also ums Thema ein bisschen geht, weil es ein tantrischer Satsang gedacht war. Das heißt, ich werde ein bisschen was vorher erzählen, und das Rauskommen machen wir es nach der Pause. Ne? Also jetzt noch da wird dann ein Sessel dann nach der Pause auch erfahren sein, wo man auch in der One-to-One gehen kann, auch jenseits von Tantra, sexueller Energie und dem Thema. Das kann dann alles sein. Aber und jetzt vor der Pause erzähle ich ein bisschen was zum Seminar, zu Kundalini, zu Tantra, zu Sexualität. Und dann lade ich ein zu Fragen zu dem Thema. Die könnt ihr dann gerne einfach von dort stellen, wo ihr seid. Und da wird dann ein Mikrofon gereicht. Und nachher dann machen wir das erst mit dem nach vorkommen. Ja gut. Ich habe mir gedacht, ich frage mal einfach so in die Runde zum Thema Kundalini-Tantra. Gibt es welche von euch, die zum Begriff Kundalini die nicht kennen, um was es da geht bei Kundalini? Dann einfach aufzeigen, keine Scheu, nur damit ich weiß ungefähr. Okay? Und Tantra? Okay.
Also gut, ich weiß zum Beispiel auch nicht, ich bin wegen Satsang hier. Ne? Also das ist jetzt auch nicht so mein Gebiet, weil mir geht es halt um das Erlebnis selbst, wobei das in jeder Form nicht Teil ist.
Ja. Ist halt so, es ist natürlich allgemeiner Satsang, sowieso, es ist dann später im Satsang-Teil. Jede Frage, die muss auch nichts mit Tantra zu tun haben oder mit Kundalini, die kann alles sein, oder dann Begegnung. Gleichzeitig ist auch ausgeschrieben als tantrischer Satsang. Darum könnt ihr natürlich von den Fragen her speziell auch zu dem Thema Fragen stellen, zu Tantra, zu Kundalini. Kurz vorweg, um was es geht, damit ihr da thematisch ein bisschen uns auf einen Nenner bringt, damit ihr wisst, von was ich spreche, wenn ich Kundalini-Tantra sage. Tantra ist ja im Westen mehr bekannt worden, vor allem dann in die 70er Jahre und nach Osho, mehr der sexuelle Part des Tantra, also der Begegnungspart des Tantra, wo es um ein Ich und ein Du geht, um Vereinigung sozusagen von Shiva und Shakti, vom Männlichen und Weiblichen. Das ist so der Aspekt. Aber da ist im Westen sehr der körperliche Aspekt im Vordergrund gewesen. Also der sexuelle Aspekt im Vordergrund gewesen. In Wirklichkeit ist Tantra oder die Hauptrichtungen im Inneren ist es einfach eine spirituelle Tradition, wo es letztlich um die Vereinigung mit sich selbst geht, wenn man so will. Oder mit Gott oder der Göttin, ja, mit dem einen Selbst, mit dem großen Ich sozusagen, um die Vereinigung in einem Selbst, also nicht im Außen, sondern im Inneren. Das heißt, im Tantra ist eigentlich schon immer um Non-Dualität gegangen, obwohl es eine scheinbar duale Lehre ist. Ja? Diese Verschmelzung im Inneren von Ich und Du oder von Ich und Gott oder von Ich und die Welt oder von Innen und Außen oder von Bewusstsein und Energie. Und das ist das, worum es letztlich meistens dann geht. Um diese Vereinigung von Bewusstsein und Energie. Und die zwei Begriffe stehen letztlich nur dafür, für diesen einen Aspekt, man könnte sagen, der Schöpfung, was Bewusstsein ist, dieses Ich Bin, was wir auch unabhängig von spirituellen oder göttlichen Erfahrungen wahrnehmen, wenn wir die Augen schließen und einfach nur nachfühlen, ja, ich bin. Da ist etwas, das kann ich nennen, aber ich muss es nicht ich nennen. Da ist ein Selbst, da ist ein Sein, da ist ein Bewusstsein. Das ist dieser Aspekt. Das ist eine Seite der Medaille, wenn man so will. Und das ist das, was im Tantra Shiva genannt wird. Man könnte sagen, der männliche Aspekt Gottes. Reiner Geist oder auch Nirvana, die Leerheit, all das ist Shiva, all das ist Bewusstsein. Im Taoismus wäre das Yang. Und dann ist diese andere Seite der Medaille, Shakti, das ist Energie, das ist die Welt, das ist die Materie. Seit Einstein wissen wir auch in der Wissenschaft, dass Energie und Materie eins sind. Das ist die ganze Schöpfung, das ist das Universum, das ist alles hier, auch die Körper, all das Manifeste. Das ist Shakti, das ist sozusagen die Göttin. Der weibliche Aspekt Gottes. Oder der weibliche Aspekt der Göttin. Und letztlich geht es im Tantra um die Vereinigung dieser beiden Aspekte. Oder um die Erfahrung, dass sie schon immer eins sind, wenn man genau ist. Wenn man diese Vereinigung irgendwann erfährt, bemerkt man, dass Shiva und Shakti, Bewusstsein und Energie, Bewusstsein und Welt, die Schöpfung und der Schöpfer, niemals getrennt sind. Immer schon eins waren. Dass das Ganze ein Shiva-Shakti ist. Und das sind wir, jeder einzelne von uns. Da ist keine Trennung da. Nicht ich und Shiva oder ich und Shakti oder so. Ihr alle seid das. Wir alle sind das. Jeden einzelnen Tropfen ist der ganze Ozean. Energetisch als Shakti, als der weibliche Anteil und als reines Bewusstsein. Das ist in allen von uns, egal welches Geschlecht. Ja. Wir sind letztlich alles quasi Doppelwesen, könnte man sagen. Beides, Shiva und Shakti. Haben wir beides in uns. Das Ich Bin, das Bewusstsein und der Körper, Shakti, die Energie. Dem kann man eben im Außen begegnen, in einer Vereinigung, wie es im roten Tantra hauptsächlich angestrebt wird, und ähnliche Vereinigungszustände erfahren werden, oder eben im Inneren, durch Meditation oder durch Rückbesinnung auf das wahre Selbst. Es gibt verschiedene Wege, Die Wege dorthin nennt man in Indien Yoga. Yoga heißt im Prinzip Vereinigung mit Gott. Und Tantra wurden all diese energetischen Aspekte genannt, wo es um Chakren geht, um Energiezentren geht, um die Energie geht, sozusagen. Früher haben wir doch in Indien meistens eher die Männer dann Yoga ausgeübt und haben dann das Weibliche in sich auch dann sozusagen gesucht, Shakti, im Innern oder auch im Außen. Aber im Prinzip gilt das für, ist es übertragbar. Es gilt für uns alle, egal welches Geschlecht. Wir haben ein linkes Gehirn, wir haben ein rechtes Gehirn. Wir haben zwei Augen, wir haben zwei Ohren, zwei Arme, zwei Brüste, zwei Nasenlöcher. Frauen haben zwei Eileiter, Männer haben zwei Hoden. Ja, das ist alles dual angelegt, interessanterweise. Nicht? Das ist wie ein Spiegelbild der Mensch. Das heißt, wir sind dual angelegt, im Prinzip. Diese zwei Teile sind auch physisch hier in uns. Ja, also diese innere Vereinigung ist nichts Mystisches. Das ist einfach nur diese Synchronizität von links und rechts, die erreicht wird. Und um den Überblick komplett zu machen, die Yogis gehen dann eben her über Atemtechniken zum Beispiel hauptsächlich. Atmen hauptsächlich mit den Nasenlöchern, das heißt links-rechts, dual ein bisschen. Und befeuern damit ein Energiezentrum im Becken, ja, das Kundalini mehr oder weniger auch genannt wird, die Basischakra, das sitzt so im Perineum, an der Wurzel. Und die Tantriker arbeiten mehr direkt mit dem Zentralkanal, also das, was eben nicht dual ist. Die Tantriker arbeiten mit der Wirbelsäule, die nur einmal in der Mitte ist, arbeiten mit der Mundatmung, wir haben nur einen Mund, arbeiten mit der Zunge, wir haben nur eine Zunge, arbeiten mit den primären Geschlechtsorganen, das auch nur einmal. Das ist interessant, ne? Dass gerade die Tantriker, denen dual ist, nachgesagt wird, voll auf den Zentralkanal gehen. Wo beides zusammenkommt. Links und rechts, in der Mitte des Körpers. Und es wird mit sexueller Energie auch gearbeitet, weil erkannt wurde, dass diese sexuelle Energie letztlich heilig ist, letztlich Shakti ist, letztlich Kundalini ist. Hier im Becken wird sie mal sexuelle Energie wahrgenommen, als Lust, und in den anderen Energiezentren ist letztlich dieselbe Energie, hat dann einen anderen Geschmack. Wille, Freude, Liebe, je nachdem. Es sind einfach nur unterschiedliche Geschmäcker dieser einen Energie. Und darum geht es letztlich bei Kundalini Tantra. Um diese Energie, um den Aufstieg dieser Energie, um die verschiedenen Geschmäcker, um die verschiedenen Chakren dieser Energie. Und um die Vereinigung von Shiva und Shakti in einem selbst. Also vom Bewusstsein, von Ich Bin und von Materie. Ja, das ist eine Non-Dualität, die die Welt voll mitnimmt. Wo es nicht nur ums Ich Bin geht, oder auch nicht nur ums Ich Bin nicht geht, sondern wo wirklich die Gegensätze sich auflösen, wo alles vereint wird. Das ist dann im Taoismus das Tao. Ja, das Yin und Yang, aber alles zusammen ist das Tao. Und genau darum geht es auch da, diese Vereinigung von oben und unten, von innen und außen, von Leerheit und Fülle, von Sein und Nichtsein, vom Selbst und Nicht-Selbst, all das, was scheinbar Gegensätze sind, als eins zu erkennen. Was nicht ausschließt, dass man nicht auch Rot-Tantra-Techniken dazu verwendet, um die Energie zum Beispiel zu befeuern. Rotes Tantra heißt also Begegnungen im Außen zu haben, zwischen Mann und Frau, ja, wo diese Aspekte dann genähert werden, ja, wo dann der Mann in der Lage ist, langsam zu seiner inneren Frau zu finden, durch die äußere Frau seine weiblichen Aspekte quasi zu entdecken, seine weiblichen Aspekte zu nähern, genährt zu werden und umgekehrt die Frau, den inneren Mann zu finden, den inneren Geliebten zu finden, auch mit Hilfe der männlichen Energie vom Außen, vor allem anfangs. Im Prinzip ist es nur anfangs. Aber am Ende klärt sich das wirklich nicht immer.
Jo.
Das war so einleitend zum halt tantrischen Satsang-Thema. Und wie gesagt, es sind alle Fragen erlaubt. Es muss auch nicht um Tantra gehen, es muss auch nicht um Sexualität gehen, es muss auch nicht um Kundalini gehen, aber es darf darum gehen. Tantra ist eben nicht der Weg, der die Sexualität ausschließt. Es darf sein, aber es darf auch um alles andere gehen. Wenn ihr, also wir machen zwei Arten jetzt von Satsang. Das eine ist Fragen-Antworten, im Sinne, dass ihr sitzen bleiben könnt und einfach thematisch, wenn euch, wo es um Wissen geht, wenn man Wissen gewinnen möchte oder Wissen verlieren möchte, das zweite ist fast besser, dann ist da jetzt der Raum dafür und nach der Pause stellen wir auch noch einen Sessel her, dass wir auch direkt in der One-to-One gehen können, wenn ihr noch mehr als nur Wissen verlieren wollt. Also. Ja? Nico ist unterwegs.
Ja.
Einschalten.
Kannst du bitte noch ein bisschen sagen, was am Wochenende praktisch ablaufen wird? Ich habe jetzt gehört, es geht um die Energie und die Vereinigung und so, aber was macht ihr oder was wird am Samstag und Sonntag praktisch, wie wird das aussehen?
Mhm. Also es gibt Theorieteile, vor allem morgen Vormittag werde ich einiges erzählen über Chakren und über die Evolution, über den evolutionären Aspekt der Schöpfung, wie das zusammenhängt. Für mich ist die Chakrenlehre ja eine der ersten evolutionären Lehren, die schon tausende Jahre alt ist, aber sehr ähnlich ist zu Wilbers Modell. Da werde ich Parallelen aufzeigen und noch einmal tiefer eben über die Natur von Kundalini sprechen. Kundalini ist für mich im Prinzip ein lebendiges, intelligentes Wesen, ist eine Wesenheit, wenn man so will, in ihrer Ganzheit. Und vom praktischen Teil wird eine Kundalini-Meditation sein, wo man die Chakren durchgeht, Atemtechnik dazu und vor allem die Cobra-Atmung. Das ist so das Zentrale oder die wichtigste Technik dieses Wochenendes. Die Cobra-Atmung ist eine sehr alte Transmutationsatmung, wo sexuelle Energie in den Körper hochgezogen wird und sozusagen transformiert wird. Und damit die spirituelle Entwicklung und ziemlich, das ist so der Turbo des Kriya-Yogas, des tantrischen Kriya-Yogas. Ist früher und auch jetzt noch nur geheim übermittelt worden und ist auch jetzt noch so, dass man es nicht weitergeben soll. Aber das ist so das Zentrale dann morgen Nachmittag, die Cobra-Atmung und eine Kundalini-Massage wird es auch noch geben, wo man lernt, links und rechts der Wirbelsäule, Ida und Pingala, die männlichen und weiblichen Energiekanäle zu stimulieren durch eine Partner-Massage der seitlichen Wirbelsäulenstränge. Yoga Nidra, auch wenn sie sich noch ausgeht.
Habe ich da gerade was falsch verstanden? Du hast gesagt, es wird nur geheim weitergegeben, du gibst es dir, aber jetzt.
Ja, geheim im Sinne, dass ich weitergeben kann, aber ihr dürft das nicht weitergeben.
Okay. Eine wichtige Nebeninformation.
Ja, also darum geht. Man darf sie teilen mit allen, die sie schon mal empfangen haben. Wenn es wer vergessen hat, das ist okay. Mit denen darf man schon teilen untereinander und so, das ist schon. Ja, aber sonst nicht.
Ich habe eine Frage. Ich habe mit Kundalini noch nicht viel am Hut gehabt, aber ich habe seit sechs Wochen ungefähr, ich habe dir so schon erzählt, wo du deinen Online-Satsang hattest, da ging das vorher schon an, Vibrierungen im Becken, was dann hochsteigt, das ist so, das finde ich total genial. Das passiert mehrmals am Tag, vor allem wenn ich entspannt bin und liege.
Typisch.
Das sind auch so, ist das Kundalini, also mein Gespür sagt, das kann doch das sein, was anderes.
Man kann natürlich noch tiefer reinschauen, aber klingt jetzt schon so. Vom ersten Impuls würde ich sagen, ja, so wie du beschreibst. Vor allem, dass es eine angenehme Erfahrung ist, ist schön.
Es ist eine Freude dann auch da. Ein unglaublicher Power ist dann da. Super. Da ist schön. Und wenn so alte Gedanken hochkommen, geht das los und schnappt wie so eine Schlange das weg. Unglaublich. Ja, ist sowas, ne, in der Richtung. Also ich bin dankbar dafür, was da abgeht.
Ja, ich bin auch froh, wenn positiv, weil oft ist es so, dass auch Kundalini zu Krisen führt, natürlich. Ja, es gibt viele, die mit Kundalini eher auch problematische Erfahrungen haben. Da ist dann oft so, dass gar nicht Kundalini ist. Oder es sind andere Kanäle, gibt es da solche Theorien, aber gerade Kundalini neigt schon dazu, eher Blitzerfahrungen hervorzurufen, also Glückseligkeiten. Was aber mindestens genauso gefährlich ist, wie schöne Erfahrungen, weil man daran festhalten möchte.
Das
kann man eh
nicht.
Ja, ja, super, perfekt.
Ja. Einfach nur ein Staunen, was da abgeht.
Ja, super.
Ja, das schön. Ist total schön. Deswegen wollte ich gerne auch ein bisschen was davon hören.
Mhm. Ja, und im Kriya-Yoga ist einer der Wege, die relativ sanft einerseits mit der Erweckung umgehen.
Das ist
Kriya-Yoga. Das ist eine der Formen, wo die Kobra-Atmung zum Beispiel herausstammt. Okay. Und das ist eine sanfte Erweckungsform und auch, wo man damit lernt, wenn sie schon ausgelöst ist, auch bei Komplikationen damit gut umzugehen. Weil Yogis, das ist schon eine Forschung gewesen. Das ist nicht so Esoterik und Ding, tun wir mal so. Und die haben richtig, die sind ganz tief reingegangen und haben da viel Wissen angesammelt zu dem Bereich, was hilft. Ne?
Ja, das ist auch viel Power, man schläft kaum. Also ich kann nicht
mehr
schlafen.
Ja.
Das ist dann die andere
Seite. Muss man ja,
nicht
wirklich.
Man hat wahnsinnig viel Zeit.
Ja, das ist ja so ein Nebeneffekt. Ja. Kann sich aber auch wieder ändern. Ne? Das sind schon verschiedene Wellen. Ja, super. Ja. Schön.
Bjarno Ecker.
Hallo. Hallo,
dass ich erstmal hier sein darf. Ich bin übrigens Zeisus alias La Palma.
Ah, okay.
Oder der NLP-Master vom letzten
Samstag. Okay.
Möchtest du? Nein, das lade ich dieses Wochenende weg.
Ah ja, die Frage.
Ich bin ein Mensch und experimentiere immer ziemlich viel gern. Ich habe den Manta Kia für mich entdeckt auch, weil der seine Techniken, sag ich mal, ziemlich einfach erklärt. Und ich habe bei der, da gibt es eine Atemtechnik auch, ne, und da zitter ich manchmal und ich merke, da kommt irgendwas Gewaltiges auf mich zu. Ne? Mein Körper geht dann automatisch dann, legt sich dann aufs Bett und ich merke dann noch irgendwie so, da ist, wie soll ich sagen, Angst, indem du sagst ja immer, man soll, das ist das Schönste, was einem passieren kann, man soll sich dann ergeben, aber ich spüre noch so von meinem Innerlichen her, irgendwas sagt da, nö. Ich meine das natürlich auch dann völlig okay, weil du sagst ja auch, follow your bliss, mehr Bliss führt zu noch mehr Bliss und ich übe dann immer brav weiter und hin und wieder kommt dann mal so ein Ereignis, dass dann der ganze Körper anfängt zu zittern, merke, wie mein Kopf sich mit Ski-Energie füllt, aber dann irgendwie so ein automatischer Rückzug von meinem System erfolgt. Und ich sage mir immer, Holger, ergib dich ruhig, das ist nichts Schlimmes, was dir passieren kann. Ist damit das dann gemeint, mit Urvertrauen, dass man sich dann einfach in diese ganze große Weite reinfallen lässt?
Wenn es möglich ist, im Prinzip wäre das das Urvertrauen. Aber entweder ist es da, entweder ist es nicht ganz da. Das Mikro, Mensch. entweder ist da das Urvertrauen oder nicht. Ne? Das darf so sein. Es wird zum richtigen Zeitpunkt dir möglich sein, ne? Da. Das zuzulassen. Aber gerade das Zittern ist was völlig Normales. Das Zittern ist bei Kundalini, das Zittern wird leider in unserer, ein bisschen lauter brauche ich glaube ich auf dem Kanal.
Hört ihr gut?
Ja? Okay. Okay. Das Zittern ist völlig normal, das ist auch eine Nebenerscheinung, könnte man sagen, dass von alten Traumatas, die frei werden, wo die Energie das frei arbeitet. Es gibt Traumatherapie, die arbeiten mit dem Zittern oder auch mit Schamanismus. Hat es Techniken gegeben, dass man in eine bestimmte Körperstellung geht oder beim Yoga letztlich kann man das auch machen, ne? Wenn man in eine Yogastellung geht, das Zittern zulässt und dann befreit sich etwas. In unserer Gesellschaft ist Zittern negativ konditioniert, gerade bei Männern, ja, ist mit Angst konditioniert und so, und man müsste das Zittern verstecken. Aber es ist schon in der Natur drin, wenn jetzt zum Beispiel ein Tier erschreckt wird, eine Kuh, ein Hund, ja, haben wir einen kurzen Schock, aber es ist nichts passiert zum Beispiel. Also war nur eine traumatische Erfahrung, aber keine Verletzung. Ja, dann zittert er sich frei, dann zittert sich der Körper frei und das war's dann. Dann kann der ganze Schock, alles was dann war, wieder weggehen. Und wenn wir das Zittern unterdrücken, dann frisst sich das sozusagen die Energie fest. Das ist dann ein Trauma letztlich. Die schleppen auf dem Gewebe dann Jahrzehnte mit. Und Techniken wie mit Sauerstoff anreichern. Sauerstoff ist ja auch nichts anderes als Prana. Wenn man sagt Prana, meint man eigentlich die Energie in der Luft. Na, was ist das in der Materie? Das ist Sauerstoff. Mit Sauerstoff, also mit holotropen Atmen oder anderen Atemtechniken und früher auch beim Yoga, mit Pranayama, beim Tantra, reichert man das an, es kommt zum Zittern, ja, und es kann gehen. Ja. Also im Prinzip eine wunderbare Erfahrung, wie du machst, da arbeitet sich die Energie durch. Und es wird von selbst geschehen, dass du irgendwann dann sagst, okay, und jetzt gebe ich völlig auf und gehe aus dem Weg und lass auch diese Angst voll zu, weil diese Angst ist auch nur Energie. Es ist letztlich natürlich die Todesangst, wenn das Ego zum Beispiel, oh, jetzt geht es mal nach Kraken, aber ich möchte noch eine Zeit lang Holger sein, zum Beispiel. Aber das vergeht. Zum richtigen Zeitpunkt wird es dich einfach abknipsen und du wirst bemerken, dass du nie Holger warst. Sondern auch wenn Holger abgeknipst ist, bist du noch immer. Und dann bist du Gott. Ja? Dann bist du das eine Bewusstsein. Weil das sind wir alle, immer schon. Ja? Jenseits dieser Person. Und vielleicht kommt dann Holger auch wieder. Macht ja nichts. Ne? Da braucht dann da sein. Also völlig perfekt. Man bräuchte keine Angst haben. Aber die Angst ist natürlich. Die ist völlig natürlich. Auch der Verstand, weil er es nicht verstehen kann, was da jetzt passiert, es gern festhalten möchte, was ist denn da? Ja, das ist völlig klar. Es ist eine Erfahrung, die geht jenseits des Verstandes. Und was er nicht verstehen kann, macht Angst. Ne?
Ja, gerade wenn du einen ziemlich starken Verstand hast, so wie ich.
Absolut.
Ich sag mal so, wer auch mit ziemlich viel, wo einmal Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, in seinem Leben super ausgekippt ist, wo ich mir auch schon manchmal echt gedacht habe, das war früher, naja, also ich bin nicht mehr 16 Monate fertig, keine Ahnung. Ne, wo ich einfach gesagt habe, was soll die ganze Scheiße hier? Ne? Ich habe so viel Leid, sag ich mal, erfahren. Ne? Und meine Heilung war, ich war bei Bekannten im Keller und habe das Buch von Karl Renz rausgezogen. Ne? Und den habe ich dann auch im Satz gesagt, alles super. Und jetzt folge ich dir halt und nehme deine Ratschläge an und ich merke auch, dass mir das richtig gut tut. Und ich liebe dich auch dafür, dass du so authentisch bist und auch, sag ich mal, keine SCH-Punkt-Punkt erzählt, sondern mir tut sehr, sehr gut. Danke, Edgar.
Dankeschön. Ja, Frage hat, einfach aufzeigen. Und bekommt dann das Mikro. Und wenn keine ist, kann man einfach in Stille auch sitzen, zwischendurch immer wieder mal. Und ich kann mal dazwischen auch wieder, wenn ich mag, labern.
Ich kann zum Beispiel was sagen. Okay. Und zwar, weil du hast ja vorhin gemeint, man soll möglichst viel loslassen mit Wissen. Ne? Nur es ist fantastisch, wenn man so ein tolles Gedächtnis hat wie du. Aber ich habe eben, also mein Vater ist mit 64 in die Grube gesprungen, ich bin 61er und er war verkalkt. Damals hat man verkalkten Alzheimer gesprochen, sondern wenn man sich nicht mehr erinnern konnte. Und bei mir nimmt es drastisch zu, also von Monat zu Monat, also eigentlich von Tag zu Tag. Und deswegen dieses Loslassen, das ist so freiwillig ist es gar nicht, aber ich lasse drastisch los, ja? mit all dem Wissen, weil ich mich einfach die Wegbeschreibung jetzt ist weg. Also ich komme von Philipsburg, das ist Heidelberg, da hinten Karlsruhe. Und hier die Wegbeschreibung, ich konnte mir das komplexe Ding jetzt da nicht merken. Ich weiß natürlich auch, dass wir von der ganzen Fahrt so aufgeschweißt haben. Und da, also ist das positiv.
Naja, das Perverse ist, in meinen Augen ist wirklich positiv. Ich würde mit so einer Wegbeschreibung wahrscheinlich auch nicht zurechtkommen. weil ich generell sehr, ich nenne es bei mir gern Jetzeritis. Ja? Scherzhalber. Und ich weiß natürlich, dass es ein echtes Alzheimer-Leiden auch gibt. Ich nenne es bei mir oft scherzhalber spiritueller Alzheimer, weil es wirklich so ist. Umso mehr man ins Jetzt eintaucht, umso weniger interessiert einen, was ist jetzt morgen genau und was war gestern. Weil es nicht das ist, was Essenz ist. Essenz ist jetzt. Ja? Und die Essenz bist du. Nicht das, was du weißt, nicht das, was du erinnerst. Das Hochinteressante war, was bei mir, lange Zeit habe ich es nur spaßhalber gesagt, nicht? Mit spirituellen Alzheimer. Und man dachte, na, wenn da jemand wirklich, das ist ja dann doch was anderes. Aber vor 2 Jahren bin ich meiner Großmutter, die dann bald drauf gestorben ist, nochmal begegnet. Da war sie 95. Und ganz schwer Alzheimer. Also sie wusste in dem Sinn nicht mehr, wer sie ist. Und wenn der Verstand da war und sie hat mit mir gesprochen, hat sie da so irgendwie gesagt, ja, sie kennt mich, wie sie jung war, nicht, vor 70 Jahren, da war ich ihr Geliebter oder so. Wahrscheinlich, vielleicht hat mein Großvater ihn nicht gesehen, keine Ahnung. Nicht. Also sie hat nicht mehr wirklich gewusst, wer ich in diesem Leben mit diesem Körper hier bin. Nicht. Hat mich in dem Sinn nicht erkannt. Aber wenn der Verstand weg war, dieser verwirrte Verstand, ja, dann war reines Bewusstsein da. Und ich konnte dir direkt begegnen, direkt in die Augen sehen. Da war reines Bewusstsein, da war nicht nichts. Ja. Vielleicht für einen Schulmediziner ist dann nichts, wenn der Verstand nicht da ist. Aber da war Bewusstsein da. Aber natürlich, wenn es um Sprechen gegangen ist, wenn es dann um diese ganzen Wissensdinger, da war natürlich dann war dieses Bewusstsein scheinbar verwirrt. Aber es ist nicht wesentlich. Wesentlich ist die Essenz dessen, was wir sind. Und da gibt es nur eine einzige wichtige Erinnerung. Und das ist, ich bin. Es geht nicht darum, wer ich bin. Es geht nicht darum, dass ich Edgar bin oder ja, wie wir heißen oder wie dieser Körper aussieht. Ja. Also es ist völlig sekundär. Ja. Es geht darum, dass wir einfach sind, als ich bin, als Bewusstsein. Und das wird nicht berührt davon, von irgendwann vergessen, weil du weißt, wer du bist. Oder dass du bist. Das ist der Kern, das ist deine Essenz.
Ja, ich frage mich halt, weil du meinst anscheinend, dass man, wenn man aufwacht, weil, also der Punkt geht ja mal, also der, was ihr tut, hat ja die unmöglichen Leute. Und ich war vor 1987, ja, war ich für Monate aufgewacht. Also wirklich, und ich habe halt in allem gut gesehen, ja, das war der Wahnsinn. Also ich wusste aber, es hängt an jeweils und so. Also ich habe nur gedacht, warum machen die aus dem Problem da diese kleinen Schleier da, warum machen die so viel? Ja. Und auch ganz viele haben mich, sogar eine von Indien hat meint, sie kennt mich von Indien und so, und ich habe die nie gesehen im Leben.
Ja.
Also war ganz magisch, aber halt nach 8-9 Monaten war es vorbei. Ja.
Okay.
Ging es wieder schlecht und vorher war ich völlig unspirituell. Also ich bin ähnlich wie du wohl auch aus dem Leid, aus einer Überdosis Leid, bin ich durchgeknallt und aufgewacht. So. Mhm. Und deswegen, es gibt jetzt ganz wenige, wo ich halt Daniel Herbst oder Gaia, wo ich jetzt also wirklich um ganz hohe Niveau, also eine Handvoll, ne? Mhm. Eine ganze viele. Jetzt TV-Leute, wo ich es sieht halt also Matuka oder so, ja. Ich meine, egal wie aufgewacht er ist, ich denke, er missbraucht seine Autorität zum Beispiel. Ne? Das verkrampft sich. Und jetzt sehe ich eben nicht jeden als Buddha, sondern ich differenziere extrem und bei mir besteht die Nummer 1. Weil, und ich frage mich, ja, wie hast du das gehalten? Weil zum Beispiel der Meier, der Christian Meier, ja, dem halte ich auch sehr, sehr viel, ja, aber er meint ja, man kann durch verschiedene Aktionen, das wieder, also er meint auch, dass man rausfällt. Ja? Er meint erstens mal, was mir passiert ist. Ja? Deswegen ist er für mich auch sehr glaubhaft. Allerdings, ich glaube, es sind dann die Methodiken, die er halt verlernt. Ja? Nur ich habe halt auch nicht mehr so viel Zeit, vielleicht, weil ich jetzt so alt bin wie deine Mutter oder ihre Eltern. Deshalb meine Mutter mit 66 für, Vater mit 64, dann sein Vater mit 38, also das heißt, das Klo brennt und ich frage mich halt, kann ich was tun, um wirklich loszulassen, weil ich habe, also damals, ich habe irgendwie Angst gekriegt wieder, ja? Also Verantwortung, Kohle und so weiter, okay. Im Winter, ich habe auch gefroren, also im Sommer war alles gut, wäre aber, also irgendwie ist durch Angst, bin ich wieder rausgefallen. Also ich bin auf jeden Fall rausgefallen. Und ja, völlig entspannt. Also ich habe außer Backbahn habe ich nichts getan. Und Backbahn fand ich lustig und so. Aus dem Kohle machen vor allen Dingen. Super, wie es Martin Kari auch erkannt hat. Tolle Sache. dann habe ich eben gedacht, boah, wie komme ich da zurück? Ne? Bin dann eben zu den Buddhisten und so, wo der Lieder mit seinem Qi und der hat eine reine Sicht, also das so. Er sagt, er ist nicht aufgewacht, aber er hat Kraft ohne Ende und er sieht die Dinge rein, also Moslems zum Beispiel, ne, die sieht er als Gefahr, benennt sie auch als Gefahr, aber der Punkt ist, bei dir merke ich in jedem Wort und in deinen Handlungen so, dass du eben drin bist, und das noch erklären kann ich
also ja. Wobei es nicht ich
bin. Deshalb bin ich hier. Ne? Ja. Du hast gedroht, du gehst weg und kommst.
Ja, die nächsten Jahre habe ich es wirklich nicht vor, so schnell.
Ich bin schon zu weit. Und Asien ist noch weiter, deswegen bin ich
riesig froh, dass
du hier bist. Und Daniel wohl auch.
Ja.
Weil ich habe schon überlegt die ganze Zeit, wie sie wohl aussieht und habe dann gedacht, das muss es sein. Ja, also was kann man tun?
Ich meine jetzt, dort wo du bist, ich habe auch am Anfang eine Phase gehabt, wo so, ich habe das genannt Flip-Flop. Das war ein Rein und Raus von, ich würde es jetzt einfach nennen, Sein und Nicht-Sein. Ja. Man kann das von verschiedenen Worten finden. Man kann da sagen, identifiziert sein und nicht identifiziert sein. Da ist jemand und da ist keiner. Ja, da ist er nicht. Oder, ja, und das war so hin und her. Und da waren am Anfang auch, haben sich das, wo nichts war, hat sich angespielt wie ein langer Satori. Ja, und dann war plötzlich wieder Verstand oder ein Ich da. Und der Verstand hat sich gefragt, was habe ich jetzt falsch gemacht? Oder er hat sich gefragt, wie bin ich überhaupt in die Lehre gekommen? Was habe ich vorher richtig gemacht? Was habe ich jetzt falsch gemacht, dass wieder weg ist? Und es war immer wieder so, dass in das Jetzt kommen und das annehmen, voll und ganz, was jetzt ist, und diese Frage, bin ich rausgefallen und so, das völlig loslassen, sondern dort wieder starten, wo man jetzt ist. Also wenn das Sein ist, wenn dann ein Ich da ist, wenn der Verstand da ist, das voll und ganz umarmen und dann total sein. So wie es eigentlich auch schon mit seiner Totalität gelehrt hat. Das, was gerade ist, wenn nichts ist, wenn nicht, dann ist nichts. Wenn aber etwas ist, dieses Etwas sein. Nicht trauern, dass jetzt plötzlich wieder etwas ist und mich nicht etwas. Ist auch kein Kollege, nennt. Sondern das, was jetzt ist. Da, und dann öffnet sich was. Da öffnet sich was, dass wieder die Fülle da ist, dass plötzlich wieder erkannt wird, es kann gar nicht verloren gehen. Das sind alles nur Schatten, die dann so wiederkommen und Illusionen. Es ist eine Illusion, es jemals verloren zu haben, von Anfang an. Es ist unverlierbar. Wir sind das alle, egal wo wer steht. Ne? Und dorthin finden, tut die Tür ist immer im Jetzt. Die Tür ist immer dort, wo wir jetzt genau stehen. Und da steht jeder richtig. Und wenn ich das, was jetzt ist, voll und ganz annehme, komme ich wieder hin. Und das war bei mir wirklich so in dem Augenblick, wo ich dann authentisch im dritten Chakra war. Plötzlich ist wieder Wille da. Ne? Ich war schon völlig in der Hingabe und der Wille war weg und da war keine Absicht mehr. Plötzlich ist der Wille. Nee, das wollte alles nochmal angenommen werden, transformiert werden, integriert werden. All diese menschlichen Aspekte, die auch dazu gehören. Ja, ja, war doch. Ja. Haben Sie sich ausgeschaltet?
Batterie leer.
Das einfach authentisch selber. Und das Authentische ist umso in dem Augenblick, wo ich voll und ganz.
Dann wäre es ein bisschen leiser machen.
Okay. In dem Augenblick, wo ich voll und ganz authentisch wieder war.
Leiser wirkt halt menschlicher, weil umso mehr Lautsprecher, umso künstlicher kommt.
Ja.
Ja. Ich fand das fast
gerade sehr angenehm ohne Batterie.
Ja, mir ist egal, wir können uns auch machen. Wenn ihr mich hinten auch hört, gut. Ja. Okay.
Ich denke, das ist kein Vorteil, eher ein Nachteil, weil er will halt aufnehmen, das deswegen.
Nee, die Aufnahme, die ist extra, das hat mit dem wenigstens zu tun.
Deswegen, das ist.
Dann nehme ich das runter, oder?
Ja.
Wir haben nicht gewusst, wie da die Akustik ist. Noch ganz kurz. Also das Wichtige war das authentische Sein. Und in dem Augenblick, wo ich das Sein vollkommen angenommen habe.
Der Raum ist nicht so groß.
Ja, aber das können wir schon so lassen, damit sich dann auch gut hört. Aber in dem Augenblick, wo das Sein vollkommen zugelassen wurde, war plötzlich wieder was weg. Ja? Also ist es immer wieder so, wenn das, was jetzt ist, voll angenommen wird, kann es auch verschwinden oder kann sich integrieren. In dem Augenblick war wieder Nichtsein da. Ja? Und das ist ein paar Mal hin und her gegangen. Ja? Wie so ein Flipflop, bis dass es sich vereint hat. Wo dann, im Prinzip ist das klassisch Sahaja Samadhi, wo Sein und Nichtsein eins ist. Wo es nimmer dann hin und her geht. So ist geschehen, weil dem immer wieder das angenommen wird, was jetzt gerade da ist. Und das geht ewig weiter, dieses Annehmen. Weil ein Ankommen gibt es nicht, wir sind schon immer angekommen. Und es ist ja nicht so, dass ich irgendwas wüsste, da geschieht Sprechen. Das ist wirklich so. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich gesprochen habe, ein paar Minuten nachdem ich es gesprochen habe. Das darf gehen.
Du bist ja draußen.
Ja. Wurde ausgedrückt. Quasi. In dem Fall nicht einmal. Zeichnung, welche?
Gnade Gottes.
Gnade Gottes, ja, ja, ja. Es ist aus meiner Sicht dieses Gnade. Ja.
Nein, das ist nicht meine Sicht. Ich versuche das rauszubringen. Ja, ich das doch. bringt mir nur ein bisschen mehr Halt.
Für mich ist Gnade etwas, was geschieht, was ich vom individuellen Ich, vom Ego heraus quasi nicht machen kann. Was quasi aus, man kann sagen Gott, ja, man kann sagen die Göttin, man kann auch sagen das Schicksal, man kann sagen Existenz. Es ist egal, wie man das nennt, aber es ist, dass es wie ein Geschenk kommt, dass man nichts dafür getan hat. Dass man auch nichts richtig tun kann. Ja, also, das ist ja das Problem für den Verstand, der würde gern das Richtige tun. Aber gerade das geht bei Dingen, die nur aus Gnade geschehen, nicht. Und Gnade ist unbestechlich. Wenn ich zum Beispiel sage, man soll sich hingeben oder man soll alle Wünsche loslassen oder man soll aufgeben, ja, oder man soll einen Schmerz annehmen. Das ist ein super Beispiel, ja, einen Schmerz voll anzunehmen, ja, damit dann, und das ist die Krux an der Sache, damit dann der Schmerz verschwindet. Sowas funktioniert nicht. Ja, ich kann jetzt eine Technik anwenden, Hingabe machen, mit dem Wunsch. Das wäre ja fake, dass ich sage, okay, ich nehme den Schmerz an, aber wenn ich das nur darum tue, damit er verschwindet, ist er kein Annehmen. Ja? Und so ähnlich ist es mit der Gnade Gottes. Das lässt sich nicht faken, sozusagen. Ja? Gott lässt sich da nicht, ich sage jetzt einen Kraftausdruck, bescheißen, sozusagen. Ja, man kann nichts machen, man kann es nicht umgehen, man kann nichts richtig machen. Ja? Es wird auch alles verziehen darin, das ist jetzt die schöne Seite, die positive Seite. Du kannst auch nichts falsch machen, du kannst es nicht richtig machen, aber du kannst es auch nicht falsch machen. Gnade ist etwas, was gegeben wird aus sich heraus. Und so ähnlich geschieht es mit Kundalini. Ja, das ist eine Gnade, dass das dann geschieht. Der letzte Schritt ist Gnade.
So auf der körperlichen Ebene, sage ich mal so, das ist nicht Gnade. Aber hier, wie zerrüttet er, wie du das mal in Kundalini-Forum erzählt hast, was zerrüttet da an Persönlichkeit?
Okay, also was passiert? Die ganzen Techniken haben ja auch ihren Wert. Ich lehre jetzt auch am Wochenende, ist ja pervers, ne? Ich lehre eine Technik. Wobei ich mir nicht sicher bin, dass das natürlich sein kann, dass ich da die ich künftig vielleicht nicht mehr lehre, weil es andere lehren oder weil auch von mir welche dann wiederum autorisiert wurden, das zu lehren. Aber im Prinzip die Techniken, das ist das Perverse, 80-90% aller Erwachten, die es je gegeben hat, schätze ich jetzt mal, Daumen mal Pi, haben etwas getan dafür, waren auf einem spirituellen Weg, haben 10, 20 Jahre meditiert, Yoga gemacht, Tai Chi gemacht, egal was gemacht, Therapien gemacht, das ist heutzutage noch ein recht guter Weg. Und trotzdem sagen sie nachher, man braucht nichts tun, man kann nichts tun. Ja? Ich sehe das so, mit allem Tun kommt man in das Wartezimmer. In das Wartezimmer Gottes. Ja. Und dann muss man eine Nummer ziehen. Und irgendwann wird man aufgerufen, wenn man Gnade hat. Wenn Gnade geschieht, dann geschieht sie heute. Ja, das ist so im Wartezimmer. Wenn nicht, geht man nach Hause und muss am nächsten Tag wiederkommen. Oder bleibt sitzen. Das ist Gnade. Und was dann geschieht ist, bei der Energie ist wirklich, dass der Verstand, dass der Denker abgeschaltet wird. Also was physisch geschieht bei Kundalini, es fühlt sich so an, subjektiv, dass durch die Wirbelsäule eine Energie hochsteigt. Das fühlt sich nicht nach Wärme an, wie es oft visualisiert wird, sondern wirklich nach elektrischer Energie, nach 1000 Watt, als würde dir jemand wirklich mit 1000 Watt da hinten irgendwo einen Stecker reinstecken. Und dann kriecht er, darum nennt man es auch Schlange, weil es so wahrgenommen wird, den dünnen Kanal der Wirbelsäule, wenn da etwas, eine Energie hochkriecht langsam, fühlt sich das ja sehr dünn und schlangenartig an, aber ist nur eine Metapher. Und wenn das dann, das kommt dann wirklich ins Gehirn, darum kommt vorher meist Todesangst, weil man weiß, ups, da kriegt man jetzt was hoch, und wenn das im Gehirn ankommt, dann wird das vielleicht ein Problem. Dann geschieht meistens hier beim Herzchakra noch schneller Hingabe. Weil wenn man schon stirbt, möchte man dann möglichst wenigstens in den Himmel kommen. Und gibt noch schnell auf. Und die Hingabe geschieht aus dem heraus, weil man einfach meist, es gibt da so einen schönen Buchtitel, das sage ich auch oft, vom Hermann Lehner, nur wer schlecht träumt, will erwachen. Also dass man das zulässt, geschieht meistens, wenn man vorher eh schon fucked up ist, mit dem Leben, also in einer Situation ist, wo Leid geschehen ist, und dann ist einem das auch schon egal, dann kann man auch, dann denkt man sich, okay, dann ist der Tod auch okay. Das hilft wirklich. Oft ist wirklich auch eine Leidgeschichte dabei, die dann ermöglicht, dieses Sterben zuzulassen. Und was dann die Überraschung ist, wenn diese Energie den Kopfraum erreicht, vereint sie sich mit dem, was du wirklich bist, was du vorher schon warst, dieser Denker da, dieses Ich Bin, dieses Ich, ja, das, was von sich glaubt, ein Ich zu sein, ja, vereint sich diese Energie damit, und in dem Augenblick wird das, was vorher die Persönlichkeit war, das getrennte kleine Ich, verschwindet. Das war eigentlich immer schon, man könnte sagen, abgeschaltet. Das war immer schon ein Traum. Und dieser Traum endet. Darum sagt man auch Erwachen. Das war eine Hypnose. Eine lebenslange Hypnose war, ich bin Edgar, ich bin Helga, ich bin Arzt, ich bin Krankenschwester, ich bin Rechtsanwältin. Das sind alles Hypnosen, die wir glauben. Ja? Aber das, was wir wirklich sind, der das glaubt, ist Gott, ist die Göttin, ist das eine. Und das erfährt man dann in diesem Augenblick. Und alles andere ist in dem abgeschaltet. Der Denker ist weg, das Ich ist weg, das ist alles weg. Das Einzige, was bleibt, ist du als Glückseligkeit. Also nicht so, dass du dann Glückseligkeit wahrnimmst, sondern du bist die Glückseligkeit. Du bist die Energie des ganzen Universums. Das ist diese Erfahrung. Die ist dann jenseits der Person. Die hat mit dem Körper nichts mehr zu tun. Das verschwindet. Du bist dann identifiziert, wenn du so willst, mit dem Universum. Das ist Gnade, dass das überhaupt geschieht. Da kann man nichts tun.
Und das hat so ein, zwei Tage angehalten und dann ging es wieder irgendwie weg. Ne? Und jetzt ist seitdem irgendwie das Gefühl da, ich habe irgendwas verloren. Aber ein anderer Teil in mir weiß, das stimmt nicht. Ne? Und gleichzeitig verstrickt sich das System, mein Körper dauernd in irgendwelchen Sachen. Mhm. Und sobald ich mich verstrickt, dann ist das Verstricken da, und dann gleichzeitig ist ein anderer Teil, sagt, nee, stimmt nicht. Oder es kann nicht mehr so lange anhalten. Ne? Und da war auch so eine Erkenntnis, es braucht nichts, es muss nichts transformiert werden. Ich muss nicht mal irgendwo hingehen, um irgendwas zu erreichen. Das war völlig weg. Und jetzt frage ich mich ja trotzdem hier. Bin ich jetzt wieder, bin ich wieder nur so auf den Leim gegangen, der meint, dass wir irgendwo hingehen müssen, um irgendwas noch zu erreichen, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich eigentlich schon längst bin. Mhm. Und es scheint irgendwie eine Absurdität zu sein, wo ich denke, ey, das ist ja völlig verrückt. Ne? Und vielleicht kannst du was dazu sagen, weil ich merke, es ist ja trotzdem hilfreich, in Situationen zu sein, wo man vielleicht eben still eintauchen kann, ne? Oder hier in so einer Gruppe. Und gleichzeitig weiß ich zutiefst, es braucht nichts, ne? Und trotzdem erfahre ich das nicht mehr so wie vor einem Jahr oder so. Ne?
Ja, es ist ein sowohl als auch und kein Entweder-Oder. Ja. Es ist wirklich ein sowohl als auch. Beides, was du sagst, ist gleichzeitig wahr. Weil es ja auch dann um Integration geht, es vertieft sich. Das ist, gehört alles dazu.
Also mich macht das teilweise echt verrückt, weil das so krasse Gegensätze sind.
Ja.
Und wenn man das einmal geschmeckt hat, ne, was sein kann, dann ist es noch viel krasser, das Identifizieren wieder zu spüren.
Das ist ja das, was auch mit zur Gnade geführt meist, dass das ausgeschalten wird, ist dieses Annehmen dieser krassen Gegensätze in ihrer Gleichheit. Schwer, ja. Es geht nur, indem der Verstand Tilt macht, letztlich. Und dann ist es aber leicht. Dann ist es nur eine Fülle von Möglichkeiten, wo mehrere Möglichkeiten gleichzeitig sich manifestieren manchmal, obwohl sie das gar nicht dürften, aber sie tun es trotzdem. Es pfeift auf die Logik. Ne? Ja, also es geschieht dann. Aber wenn man das nicht festhält und wenn man jetzt sagt, es kann nur so oder so sein, was jetzt? Wenn man das loslässt, dieses Entweder-Oder-Denken, dann ist es ein weites Feld von Möglichkeiten, die sich permanent manifestieren, scheinbar manifestieren, als Wahrheiten unter Hochkommen. Aber es ist keine einzige Wahrheit ist, oder zumindest keine, die ausgesprochen werden kann, ist endgültig oder absolut für immer Zeit. Und es existieren wirklich mehrere Wahrheiten gleichzeitig. Und das ist ja eine Öffnung, wenn du schon in der Lage bist, das zu sehen, dass sie gleichzeitig existieren.
Ja, und jetzt?
Nix. Das ist ja gerade. Da ist nichts zum Anhalten. Nichts. Einfach geschehen lassen, wie es geschieht. Es ist perfekt, wie es geschieht. Selbst wenn Verwirrung dann geschieht, ist auch perfekt, wenn es geschieht. So sein lassen, wie es ist. Nichts damit machen, nichts daran ändern wollen.
Ich habe vor einigen Jahren einige Knochenbrüche. Genau, das verheilt, aber meine Frage ist: Ist das eine Behinderung für die Kundalini? Also, wenn das Becken verdreht ist oder wenn die Kiefer nicht mehr symmetrisch sind? Also es ist einfach so ein Gefühl, manchmal, wo ich das Gefühl habe, da ist irgendwo Energie im Körper und die bewegt sich dann auch, aber die findet nicht raus. So ist dann wie die ist da rum oder hinten und das fühlt sich so an, so wie eine große Verwirrung und wo geht es ja eigentlich lang? Also es ist das Gefühl dazu und ich kann das stark körperlich empfinden und ich denke dann immer, das liegt vielleicht an diesem an dieser Asymmetrie jetzt im Knochenbau oder im Knochen.
Könnte schon sein, weil ja die Kundalini schon nach einer gewissen Ordnung auch strebt, ja, nach dem symmetrischen, ich könnte auch sagen, nach dem Kristallinen. Ja, und wobei sie aber auf der anderen Seite aber auch heilsam ist. Sie versucht halt, in dem Fall ist es unmöglich, weil sie kann nicht mehr das gerade rücken sozusagen, aber sie arbeitet trotzdem dran und vielleicht spürst du sie dadurch. Aber im Prinzip, sie selbst wird von nichts behindert, weil Kundalini letztlich die Lebensenergie ist. Ja? Würde die jemals wirklich behindert sein, endet das Leben. Ja? Also für mich ist Kundalini gleichzeitig auch die Lebensenergie, die uns lebt, die diesen Körper belebt. Und die ist ja da. Ja? Das heißt, sie fließt, aber du spürst sie halt dort, gerade an den Zonen, wo was war, weil sie auch dort arbeitet. Ja? Kundalini ist eigentlich immer auch eine Energie, die versucht zu heilen. Ja? Ob sie es kann oder nicht, aber sie versucht es. Ja? Ja, ist so. Ne?
Ja, das sind dazu Gedanken und dann denke vielleicht, gibt es gar keine Lösung dann oder vielleicht gibt es gar keine Erlösung mehr. Für mich.
Erlösung gibt es für jeden.
Okay, einen auch.
Auf körperlicher Ebene nicht immer. Ja, das kommt drauf an, weil es auch nicht im Prinzip das, was wirklich Heilung ist, was Heilsein ist, das ist ja eng mit dem Begriff heilig verbunden, das bist du schon. Das, was du wirklich bist, ist vollkommen heil, ist immer schon heil. Ja? Das hat mit dem Körper nichts zu tun und es gibt wahrscheinlich in dem Raum, ich weiß, ich will es nicht verschreien. Vielleicht gibt es das, aber es gibt kaum jemanden, der zu jedem Zeitpunkt 100% heil ist. Ja? Der Körper hat immer irgendwas zu tun. Irgendwo ist ein Virus, der gerade versucht, sich da einzudringen oder zu vermehren oder hofft auf seine Zeit, dass jetzt endlich der Körper mal nicht so viel Antikörper produziert oder so. Ja, da ist immer was im Gange. Ja, also es gibt nicht den Zustand, diesen optimalen Zustand. Das sehe ich einfach so. Und das ist halt ein Prozess, der immer so schwankt, ja, wo immer der Körper arbeitet. Ja, aber im Prinzip ist im Ende verlieren wir eh alle. Irgendwann
ja, mal. Es ist ja immer so diese Kundalini-Energie, da bin ich schon scharf drauf, ja. Und irgendwo habe ich so einen Fokus drauf und komme dann manchmal so, vielleicht geht es gar nicht bei mir. Also du kannst es jetzt vielleicht auch nicht wissen, aber das sind so ja. Gedanken und ich weiß dann auch nicht, was mache ich jetzt damit? Ja? Gebe ich jetzt auf, schreibe weiter danach? Oder
Du kannst es ja so machen, du kannst das probieren, so ups, ne? Voll und ganz probieren. Also das war immer mein Weg, voll und ganz reinzugehen. Und wenn es nicht geht, ja, dann war es halt nur Ego-Wunsch. Ich bin da auch nachher noch viel gegen Mauern gelaufen. Ja? Wo mir Gott zeigt, du bist hierher und nicht weiter, ja, du kriegst nicht alles. Ja, und da muss man loslassen, da gibt man dann wieder auf. Das kann so sein, ja, man kann es nicht vorher sagen, aber im Prinzip ist Kundalini sowieso in jedem da. Wie weit es geht und ob es dann wirklich irgendwann so ein Flash gibt, das bis zum Gehirn geht und was ich vorher erzählt habe, das muss ja nicht bei jedem sein. Göttlich sind wir vorher auch schon. Das führt ja nur dazu, dass wir uns dessen gewahr werden, aber göttlich ist jeder. Vollkommen. Ja, immer schon. Da kann keine Krankheit oder irgendwas verhindern deine Göttlichkeit, die du jetzt schon bist. Ja, egal wie. Und auch der Körper, also nicht nur der Geist. Auch das, egal in welchem Zustand das ist die Göttin, das ist Shakti. Und das lebt. Ja, lebt nach wie vor und ist hier. Und das ist reinste Heiligkeit.
Ich bin Markus und gerade was meine Vorrednerin gesagt hat, hat mich jetzt zu der Frage geführt, gibt es denn bei der Kundalini-Energie wirklich nur diese eine Richtung, dieses Aufsteigen, oder ist es nicht vielmehr auch möglich, dass Kundalini-Energie richtungslos ist oder ausdehnend und zusammenziehend oder ja, da möchte ich gerne wissen, was du dazu sagst und ich möchte noch einen Aspekt dazu nennen. Ich komme von der Kraniosakralarbeit her, wo es auch sehr viel um den Atem des Lebens geht und da ja, da gibt es nicht diese aufsteigende Richtung. Es gibt eher das Absteigende, aber auch das Ausdehnende im Zusammenhang. Dieses Konzept, ja, wenn du das auch kennst, würde ich gerne wissen, ob du deine Beziehung zur Kundalini-Energie siehst. Das wäre meine Frage.
Ja, es gibt verschiedenste Konzepte, energetische, und letztlich, für mich ist natürlich alles Kundalini. Aus der Sicht dessen, dass man Kundalini erfahren hat, weiß man, dass der ganze Kosmos Kundalini ist. Und darum ist sie natürlich nicht nur der Teil, der da beim Yoga von der Basis der Wirbelsäule aufsteigt in den Kopfraum. Das ist nur ein Aspekt letztlich von Kundalini. Oder auch eine Form oder ein sich zeigen im menschlichen Körper. Es gibt auch, wie man vorher, Mantak Chia wurde erwähnt, Da geht, hat man einen kleinen Energiekreislauf zum Beispiel, ja, da ist im Kreis. Viele im Zenno, glaube ich, im javanischen Kreisen, da sammelt man sie dann im Hara, ja, ist auch wieder ein anderes Konzept. Also es gibt da verschiedene Ansätze, ja. Und auch beim Kundalini-Tantra ist so, dass es nicht nur von unten nach oben geht. Das war halt der Weg, den ich vorher beschrieben habe. Wenn sie voll und ganz erwacht ist, also erwachen sozusagen schon vorher, dann arbeitet sie sich durch, aber wenn sie dann aufsteigt und da diese Vereinigung geschieht, das ist ja nicht das Ende. Der nächste Schritt ist dann der Abstieg der Kundalini. Und dann die Kundalini sozusagen Shakti nimmt Shiva bei der Hand. Da hat der Ananda Saraswati das so schön beschrieben in einem Buch, Kundalini Tantra hat er das auch genannt, und nimmt ihn bei der Hand mit runter auf die Welt. Das ist das, was man Avatar nennt, ja, wo das Göttliche in die Welt kommt. Das heißt, vor der Aufstieg ist die Gottwerdung des Menschen. Der Abstieg ist die Menschwerdung Gottes. Dieses Menschsein, das Körpersein, voll und ganz wieder anzunehmen. Paramatvaita, nennt sich auch. Und bei der Übung selbst, also zum Beispiel bei der Cobra-Atmung, die das Wochenende ist, die ist auch zweigeteilt. In einem Atemzug geht man von unten nach oben und im anderen genau umgekehrt von oben nach unten. Von unten nach oben ist Shakti, die zu Shiva geht, und von oben nach unten ist das Göttliche oder Shiva, ja, die göttliche Energie, die einfließt in den Menschen und von oben übers Kronenchakra nach unten sozusagen in das Becken sinkt. Also das hat man sogar in der Cobra-Atmung mit dabei, dieses Rauf, aber nicht nur, viele Yoga machen nur rauf, 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 rauf. Aber bei der Cobra-Atmung ist so typisch, dass zuerst rauf, aber wieder runter, Erdung, wieder hier ankommen. Ne? Also das ist sogar zufällig Teil des Weges, dass der zweite Aspekt von oben nach unten geht. Ne?
Also dieses Konzept von Licht, das in jeder Zelle ist oder das in Flüssigkeitskörper ist, überall, wo wir Flüssigkeiten haben, in den Zellen, zwischen den Zellen. Ja, also das ist das Konzept, das in der biodynamischen Kraniosakralarbeit vorherrscht. Ja, hat das jetzt was damit zu tun, oder?
Nicht wirklich direkt, aber auch da gibt es wieder Ähnlichkeiten. Zum Beispiel in der typischen Chakra-Lehre ist Licht ja im dritten Chakra zugeordnet, als Feuerenergie. Feuer wird als Licht gesehen. Auch Kundalini ist eigentlich auch Erleuchtung. Im Prinzip hat mit diesem energetischen Aspekt zu tun, dass es Licht ist. Aber zum Beispiel das zweite Chakra ist Element Wasser. Da arbeitet man dann viel mit Wasser. Das sind all diese Körperflüssigkeiten. Erstens einmal ist Blut natürlich sowieso, aber alle Flüssigkeit, die im Körper ist, ist Element Wasser. Und da ebenfalls in einer Meditation an dem Wochenende sind da die Elemente dabei. Unter anderem Erde, Wasser, Feuer, Luft. Ne? Aber Wasser ist dann genau der Aspekt von all diesen Körperflüssigkeiten.
Danke.
Ich habe im Moment gar keine konkrete Frage, sondern genieße vielmehr die Art der Antworten deinerseits. Insofern, als dass ich bei mir merke, dass ich keinen Widerstand oder keine Vermeidungsstrategie aktivieren muss, um irgendwas auszublenden, was ich nicht verstehe. Ja, die Antwort, die geht direkt rein und suche sich einfach einen Platz.
Danke.
Das war schon mal.
Man ja eigentlich vom Prinzip weiß, dass man hilflos ist, spielt man dieses Spiel des Suchenden trotzdem. Ich habe mit 16 Jahren habe ich Kontakt mit Osho bekommen, sehr, sehr lieben von meinem Vater, der beste Freund, ist leider an Krebs verstorben, der hat auch im Utah-Center in Köln sehr viel gemacht. Insofern ist das Ja, und dadurch hat man dann meditiert und ich schnapp mir immer ziemlich viel von den Leuten auch immer das Beste. Und Karl Renz hat das auch immer betont, dass man diese Hilflosigkeit ist und eigentlich gar nichts dagegen tun kann. Aber das Witzige ist ja, ne, dass man trotzdem dieses Spiel spielt und denkt, ey, irgendwas muss da nur noch sein. Ich gehe jetzt in die Buchhandlung, da ist doch noch so gut, da finde ich doch nur irgendetwas. Ich finde das Spiel mittlerweile irgendwie lustig, wenn man sich da ein bisschen von zurückzieht, aber begreifen kann man es nicht, warum man dieses Spiel spielt.
Gute Antwort. Ja, im Prinzip spielt schon Gott dieses Spiel, weil es auch Spaß macht. Weil man ins Kino geht und dann nicht, man will nicht gleich nach 10 Minuten vom Nachbarn hören, das ist ja nur Film, das ist ja nur Film, das ist ja nur Film. Man will da voll reingehen, ne?
Ja, und vor allem das Beste ist ja, man sagt ja so, ich habe jetzt 40 Bücher, ne, und jetzt ist Schluss, ich fange mal wieder an mit dieser Ragatta oder lese mal wieder, was der Edgar dazu gesagt hat, ne, und dann schwupp, Amazon abends, auch ich habe ja nichts zu tun, auch Werner hat ein neues Buch raus, das ist nämlich mir dann auch noch. Vielleicht ist das dann das Angebot endet.
Das ist die Suche. Das genau ist die Suche. Und das geht so lange weiter, bis aus Gnade Gott, man sucht die Brille und irgendwann kommt Gott und nimmt die Brille vom Kopf.
Obwohl der Verstand Stopp sagt, geht es trotzdem irgendwie weiter und ist irgendwie ein lustiges Spiel.
Ist so, ja. Der Verstand kann nicht Stopp sagen. Ja, er kann stoppen, das geht schon. Aber es kann er nicht selber tun. Ja. Er hat keinen Zugriff auf die Reißleine sozusagen.
Also einfach mal schön weiter lächeln.
Nee, auch nicht. Wenn er nicht zum Lächeln ist, dann nicht. Man darf sogar wütend sein auf Gott. Das will auch rausgelassen werden. Das ist dann eine Katharsis. Man kann wirklich auch in den Wald schreien gehen oder ins Auto und Gott ein Arschloch
nennen. Die Phase habe ich gerade.
Ja, das darf sein. Die Energie will auch, es will auch rausgeschrien werden. Das ist auch ein Schmerz. Und der Schmerz ist dann echt. Ja, und nicht so, okay, dann lächle ich dazu. Nee, dann ist dann dieser Schmerz da. Und da hilft dann diesen Schmerz entweder rausschreien oder spüren. Ich meine, eigentlich nur spüren, weil das Rausschreien dient nur dazu, um den Schmerz so weit runterzukriegen vom Niveau, damit er ertragbar wird, damit man überhaupt spüren kann, weil er meist so groß ist, zu groß, um ihn spüren zu können. Jetzt geht man in der Katharsis, schreit raus, bis dass das Niveau so klein wird, um das Paket spüren zu können.
Ja, obwohl ich 7 Jahre in der Punkband gesungen habe, ist für noch immer groß.
Das ist eine gute Vorbereitung, das ist perfekt, das ist wie dynamische. Ne? Ja. Machen wir dann Pinkelpause? Schon so. Oder Rauchpause, wer möchte da draußen irgendwo.